Leb auf meinen 17 Kilometer.
Sandbank Liebe, der Jüst Podcast.
Hab alles, was ich brauch, blende alles um mich aus. Lauf mit Tunnelblick ins Grau, nur der Weg bleibt unbekannt. Egal, wo ich grad steh und wohin ich mich beweg, hilft mir nichts, ich kenn mich nicht, bin mir noch immer unbekannt.
Moin, mein Name ist Sandra Lübkes. Ich bin Schriftstellerin und wohne in Berlin. Aber meine Wurzeln sind auf der Insel Jüst. Dort habe ich viele Jahre meines Lebens verbracht. In diesem Podcast treffe ich Menschen, denen es ganz ähnlich geht wie mir, die sagen, Jüst hat mein Leben geprägt, hat ihm eine neue, eine spannende Richtung gegeben. Ich bin sehr gespannt auf die Geschichten. Und wohin verschlägt es uns heute? Heute bin ich... Nein. Sie müssen raten. Ich mach mal das Fenster auf. Das sind eindeutig keine Möwen, sondern Papageien. Also genau genommen knallgrüne Sittiche in freier Wildbahn. Aber ich bin nicht in Asien oder im Takatuka-Land, sondern nur 300 Kilometer südlich von Jüst in Köln. Dort muss vor vielen Jahren mal ein Vogelpaar aus dem Käfig in die freie Wildbahn gelangt sein und sich dort so wohlgefühlt haben, dass es eine Nachkommenschaft ausbrütete, die heute die Kölner Bäume belagert. Warum ich das so ausführlich beschreibe? Weil der Mensch, mit dem ich mich heute treffe, ebenfalls Frischluftfanatiker und Familientier ist. David Vinzenz, Chefredakteur des Magazins Wanderlust. Die klassische Frage nach, lieber ans Meer oder in die Berge, beantwortet er mit, am besten beides. Als Kind machte er das erste Mal gemeinsam mit seinen Eltern Urlaub auf dem Töverland. Heute ist er selbst Vater und hat seinen dreijährigen Sohn längst mit der familiären Jüstliebe angesteckt. Ich habe mich gefragt, was ihn als Gipfelstürmer überhaupt an einer so kleinen, flachen Sandbank reizt. Was gibt es auf den 44 befestigten Straßen und den unzähligen Trampelfaden von Jüst zu entdecken, dass einem auch nach so vielen Jahren nicht langweilig wird? David Vinzenz sagt, vor allem kommt es darauf an, im richtigen Tempo unterwegs zu sein. Erst beim gepflegten Trödeln wird's richtig aufregend. Dann fokussieren sich die Elemente. Und man wird ein Teil davon. Wir reden über verpasste Osterfeuer, das Wasser im Schiffchenteich, den Sand auf dem Grab seiner Mutter und den Westwind, der einen beim Brötchen holen überholt. Ja, moin. Heute sind wir in Köln und zwar ja in einer schönen, hellen Wohnung, allerdings in der Wohnung meiner Tochter, die uns das zur Verfügung gestellt hat. Denn mein heutiger Gast, bei dem wird gerade der Balkon umgebaut und dann hätten wir da und Baulärm gehabt. Hallo, David Vinzenz.
Ja, hallo Frau Lübkes. Moin, moin.
Moin,
und
ja.
Ganz herzlichen Dank für die Einladung.
Ja, warum habe ich denn Sie eigentlich eingeladen? Das liegt daran, dass Sie mal irgendwie geschrieben haben an die Kurverwaltung, dass Sie den Podcast gern mögen.
Genau.
Und Sie sind ja auch vom Fach. Sie sind Journalist.
Ja, genau. Ich bin Chefredakteur des Magazins Wanderlust, was vom Ebner Media Verlag in München ansässig produziert wird und 7-mal im Jahr als Printmagazin erscheint mit den gängigen Social-Media-Begleitkanälen, Newsletter, Homepage. Und in dem Kontext sind die ostfriesischen Inseln ja ein bisschen jetzt gerade auch aktiver geworden und rücken ein bisschen in den Fokus. Und da ich eine persönliche Bindung zu Jüst auch habe, freue ich mich sehr, dass ich nicht nur zur Hörer-Community jetzt gehöre, sondern selber Teil dieser Sendung werden darf.
Ja.
Also vielen herzlichen Dank dafür. Ich freue mich sehr.
Es ist ja nicht so, dass man nur hinschreibt und sagt, ich finde den Podcast toll. Man muss ja auch noch irgendwie was Spezielles haben. Und in Ihrem Fall war ich total neugierig, weil Sie sagen, Sie sind Chefredakteur des Magazins Wanderlust. Und auf Jüst kann man ja eigentlich nur spazieren gehen, oder? So wandern ist da ja eigentlich nicht.
Naja, die Grenzen sind schwimmend, sage ich mal so. Also bei mir persönlich ist es auch so, dass ich sehr gerne draußen eben bin, was das Magazin ja auch ein bisschen mit sich bringt. Ich finde es aber super wichtig, die verschiedenen Naturphänomene innerhalb Deutschlands selber kennenzulernen. Wir sind viel mit Rangern oder naturkundigen Leuten eben auch unterwegs, von den Bergen bis zur Nordsee. Mhm. Und da ist Jüst natürlich auch ein wichtiges Puzzleteil. Liegt ja mitten im Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer und ist vollgepackt mit Natur und Phänomenen, die sich da entdecken lassen. Das finde ich super spannend. Bin absolut Fan davon, die Wertschätzung der Natur bestmöglich nach außen zu tragen. Und das ist bei Jüst natürlich auch ein Thema, weil es so natürlich und wunderschön die Insel ist, auf der anderen Seite ja auch eine zerbrechliche Insel irgendwo ist. Das liegt nah beieinander und das ist etwas, was wir in dem Magazin eben auch transportieren.
Also
das,
den ökologischen Aspekt und den nachhaltigen wahrscheinlich
absolut,
auch.
Absolut, absolut. Also ist, das Dach ist natürlich Wandern, weil sich wandernd die ganzen Themen natürlich irgendwo alle entdecken und erleben lassen. Wir geben aber die nötigen Inspirationsquellen und schauen dabei ganz stark auf die kleinen und großen Wunder, die es eben am Wegesrand überall zu finden gibt. Und da muss es nicht immer der große Fernwanderweg sein.
Richtig, weil das kann man ja auf Jüst sowieso nicht machen.
Also das wird schwierig. Also man könnte.
Längste Strecke wäre 34 Kilometer, ne, wenn man einmal zu Bill
und. Genau, man könnte jetzt mehrfach rumlaufen und sagen, es sind verschiedene Etappen, mal hier, mal da lang. Aber das wird schwierig. Klar, es gibt den Otto-Legepfad und Dinge, die bei der Wanderlust aber auch gut reinpassen, weil es ein Weg ist, auch wenn er, glaube ich, tatsächlich nur einen Kilometer lang ist. Viel länger ist
es. Gibt es so eine offizielle Marke, ab wann ein Spaziergang zur Wanderung wird? So ab 8 Kilometer oder ab, wenn die Steigung hoch ist?
Also es gibt verschiedene Erhebungen und Ideen dazu von unterschiedlichen Leuten. Also das, was ich glaube ich am häufigsten gehört habe, ist das, wenn man so von 2,5-3 Stunden Gehzeit spricht, dass man da sagt, da bewegen wir uns langsam im Bereich des Wanderns. Aber das ist natürlich auch schwer zu sagen. Aber
außerdem kommt es auch darauf an, ob man schnell oder langsam läuft. Und wenn man auf Jüst schön gemütlich langsam läuft und genau hinguckt, ne, nach diesen kleinen Sachen, die man finden kann, dann kann man ja auch schon auf der Strandpromenade wandern.
Absolut. Und das ist ja auch ein Trend, der extrem stark in den Fokus rückt mittlerweile.
Ist das so? Ich habe immer das Gefühl, beim Wandern gibt es immer dieses, ja, guck dir den mal an, der ist von Wilhelmshaven bis an die Zugspitze in 10 Tagen gewandert. Ja. Und dass das so leistungsmäßig ist oder dass man so und so viel Höhenmeter absolvieren muss. Und das mag ich nicht am Wandern. Ich bin ja Genusswandererin.
Es ist ein bisschen einem Wandel unterlegen, dadurch, dass mehr Leute durch Corona und auch nach Corona die Naturwunder vor der eigenen Haustür innerhalb Deutschlands für sich entdeckt haben, ist das Wandern oder das Naturerlebnis an sich viel breiter in den Fokus gerückt und trifft auch viel mehr Genusswanderer, die sagen, ich möchte einfach mal einen Nachmittag Entschleunigung vom Alltag erleben, wo wir natürlich auch irgendwie schnell wieder bei Jüst sind. Und dieses harte, ambitionierte Wandern, was im Übrigen auch nicht der Fokus bei der Wanderlust beim Heft ist, das rückt so ein bisschen in den Hintergrund. Es gibt natürlich immer noch die Leute, die ihre Alpentouren machen und sagen, ich möchte jetzt eine Alpenüberquerung machen. Aber das ist nicht der große Trend. Der große Trend geht tatsächlich zum entschleunigten Naturerlebnis hin. Das sieht man auch an den Destinationen, die darauf reagieren. Das heißt, die großen Fernwanderwege über viele Etappen.
Ja, so Jakobsweg und so. Aber ich habe das Gefühl, der Jakobsweg ist inzwischen so ziemlich überall. Und
das stimmt. Das ist natürlich ein Dauerbrenner, den viele auch irgendwie zum inneren Seelenfrieden mal dann gehen wollen irgendwann.
Dann Karp Kerkeling, aber wahrscheinlich vorher auch schon.
Ja, der hat natürlich auch seinen Anteil dran. Aber man merkt schon, dass es im Grunde zu den großen Fernwanderwegen mittlerweile auch so kleine Wege gibt, die echt nur 7, 8, 9, 10 Kilometer lang sind, die dann gegangen werden. Beispielsweise die Eifelschleifen oder im Bergischen gibt es die Streifzüge.
Ja, ich könnte mir vorstellen, dass wir heute in dem Gespräch tatsächlich die Leute so ein bisschen drauf bringen, zu sagen, so und jetzt werde ich mal auf Jüst wandern gehen.
Das wäre schön. Man kann es tun, ja.
Und dann kann man das tatsächlich vielleicht sogar mit nach Hause nehmen, dieses Wandererlebnis, und sagen so, und jetzt mache ich das zu Hause auch mal. Selbst in Berlin kann man wandern gehen, wenn man sagt, so, ich möchte aber auch genau hingucken. Aber Sie haben ja auch gesagt, Sie haben eine persönliche Bindung, ne? Soweit ich weiß, gab es in Ihrer Familie ja auch immer dieses Thema, machen wir Urlaub in den Bergen oder machen wir Urlaub an der See? Und Sie haben das ganz gut gelöst.
Genau, also traditionell ist es schon so, dass ich über meine Eltern mit der Nordsee in Verbindung gebracht worden bin, glücklicherweise. Die aber die Urlaubsform hybrid gelöst haben, nenne ich es mal. Das heißt, wir sind wirklich von Jahr zu Jahr wechselhaft immer in die Berge gefahren, hauptsächlich in die Steiermark nach Hinterstoder oder Kärnten, also wirklich auch ins Gebirgige hinein und im nächsten Jahr dann an die Nordsee. Mhm. Wobei ich mich da ein bisschen outen muss, weil wir da sehr stark mit Norderney gestartet sind und irgendwann gab es...
Ist nicht schlimm, ich war da auch schon mal.
Ja, aber nachdem ich diesen Wechsel, dieses Inselhopping auf Houston auch über meine Eltern eben vollzogen wurde, bin ich auch auf Norderney tatsächlich nicht mehr gewesen, weil das Herz dann an Houston hängen geblieben ist. Und
ja, finde ich ja gut. Also wann war denn das? Wann waren sie noch ein kleiner Knirps und mussten noch gelockt werden? Beim Wandern meine ich jetzt so. Und am Ende gibt es einen Lolli oder?
Naja, nein, also doch, wir sind schon viel gewandert. Mhm. Wir sind auch wirklich die Berge hoch. Das habe ich schon immer genossen. Also ich habe aber auch da als Kind, das weiß ich noch sehr genau, immer sehr viel Natur beobachtet. Gemacht. Also habe immer angehalten, geguckt, irgendwie gesagt, ah, Mama, ich glaube, ich sehe eine Gämse. Und geschaut, ob irgendwelche kleinen schwarzen Punkte tatsächlich dann Tiere waren, die man gesehen hat, oder immer nach Adlern Ausschau gehalten. Mhm. Also zum Wandern zwingen mussten mich meine Eltern damals nicht. Mhm. Aber ich habe beide Welten sehr genossen, auch die Nordsee. Und das habe ich auch auf meine jetzige Familie transportiert. Also ich wohne jetzt mit meiner kleinen Familie hier in Köln. Mhm. Meiner wunderbaren Frau und meinem Sohn, der 3 Jahre jetzt alt ist.
Und der auch gerne wandern geht, oder?
Naja, also bei einem Dreijährigen ist es so ein bisschen schwierig, denn der ist auf jeden Fall auch gerne mit draußen und ist auch, ich würde sagen, von einem Jüst-Fan kann man jetzt bei einem Dreijährigen noch nicht so richtig sprechen.
Aber er?
Er kriegt die Impfung absolut mit. Also er wird herantrainiert, aber er genießt es
aber
auch.
Wie oft sind Sie denn im Jahr ungefähr dann auf Jüst?
2-mal. Mhm. Wir sind um Ostern herum immer da und dann noch einmal später im Jahr, meistens im Sommer. Genau.
Am liebsten in der Billstraße, ne?
Ja, also wir
oder
sind.
Ginsterpad?
Wir kommen eigentlich immer im Ginsterpad unter, in der Heckenrose. Das ist eine absolute Traumecke, muss ich sagen, die ja zwischen dem Dorf und Log liegt und die meine Eltern tatsächlich auch damals entdeckt haben. Und gerade meiner Mutter ist die Insel eben damals sehr stark ans Herz gewachsen und die ist leider im Jahr 2018 verstorben. Mhm. Deswegen ist Jüst für mich auch immer mit vielen Emotionen tatsächlich verbunden. Ein Auf und Ab. Und das ist auch der zweite Punkt, unabhängig von der Naturkomponente, wo ich sagen würde, das ist eben der Teil, der mein Leben stark beeinflusst. Mhm. Also die Insel tatsächlich mich wirklich durch sämtliche Berg- und Talfahrten eigentlich begleitet hat. Tatsächlich war es auch so, dass ich eine ganze Zeit nach dem Tod meiner Mutter den Fuß nicht auf die Insel setzen konnte. Wirklich? Aber dann war ich sehr, sehr froh, als ich den Bogen dann bekommen habe, das wieder zu tun, das eben in der Next Generation so gesehen mit meinem Sohn und meiner Frau dann weiterleben zu können.
Ich vermute, dass Ihre Mutter dann gefühlt schon oft mit Ihnen auf Jüst spazieren geht, oder? Ja. Weil man erinnert sich dann vielleicht daran, dass man, keine Ahnung, am Schiffchenteich ein Eis geschleckt hat und Mama war da. Und
absolut. Also das ist die poppt an allen Stellen immer wieder irgendwo schön auf. Das ist ganz wunderbar. Es gibt am Ginsterpad ja diesen kleinen schlängelnden Aufgang zum Meer und das ist Wahnsinn, wenn man da hochgeht. Man kennt die Perspektive natürlich und weiß, was sich gleich offenbart, wenn sich dann diese Elemente einem alle zeigen mit einem Schlag, ja wirklich erschlagend beinahe. Und da gibt es tatsächlich auch viele Fotos von meiner Mutter noch, die genau in dem Moment quasi nach oben aufgegangen ist.
Ja, ich habe mal irgendwann einen Podcast gehört, so von Weltenbummlern, 2 Typen, die überall gewesen sind. Und dann waren sie mal auf Jüst und waren dann bei so einer Wetterlage am Strand, wo der Wind so über den harten Sand pfeift und dann diese Schleier aus Sand über den Boden trägt. Ja. Und die haben sich überhaupt nicht mehr eingekriegt. Zusammenspiel, harter Boden, dann der fliegende Sand, das Meer, dieser riesige Himmel. Alle 5 Minuten ändert sich das Wetter. Die haben gesagt, eigentlich müssen wir gar nicht mehr so weit wegfahren, weil das ist das Krasseste, was wir seit langem erlebt haben.
Ja, das gibt es ja an ganz vielen Stellen auf Jüst in ganz unterschiedlicher Ausprägung. Also diese Wetterphänomene oder eben auch diese Naturphänomene, denen man irgendwo begegnet. Das ist schon eine, ich würde sagen, wirklich sinnesöffnende Insel. Also was man da aufsaugen kann, extrem beeindruckend. Mhm. Und da bin ich natürlich auch ganz schnell wieder an einem Punkt, wo ich sage, ja, ich kann 300 Kilometer durch den Wald oder Berge hoch und runter wandern. Aber wenn man sich wirklich die Zeit nimmt, um genau diese Elemente, die sich ja stark bündeln, ja, auf dieser sehr kleinen Insel, wahrzunehmen, dann ist Jüster da absolut prädestiniert für da eine Menge Eindrücke zu sammeln, die man auch nicht vergisst.
Elemente ist ja ein tolles Stichwort, weil wir uns im Vorfeld mal überlegt haben, was machen wir so als roten Faden bei diesem Gespräch. Ich war ja für die vier Himmelsrichtungen, weil ich immer so sage, Wandern hat ja viel mit Orientierungssinn zu tun. Und ich behaupte immer, dadurch, dass ich auf Jüst groß geworden bin, kann ich mich in der ganzen Welt gut orientieren. Ich weiß immer, wo die Sonne steht, ich weiß immer, woher der Wind weht. Mhm. Aber dann haben sie gesagt, ja, aber ich finde ja auch die Elemente so spannend, weil die sich auch so bündeln. Und dann ist mir aufgefallen, es gibt ja quasi vier Elemente und vier Himmelsrichtungen. Machen wir doch da einfach einen Doppelpack draus. Welches Element verbinde ich denn mit welcher Himmelsrichtung? Und das war dann erstaunlich leicht herauszufinden. Denn so, jetzt gehen wir mal, zack, wir fangen an. Wir fangen mit dem ersten Element an, das Feuer. Das Element Feuer steht für Begeisterung und Energie.
Ja,
die Sonne,
als ja, Feuerball ist natürlich auf Jüst sehr präsent.
Man weiß eben immer, wenn es Mittag ist, steht sie genau im Süden. Und ja, deswegen ist es für mich auch verbunden, Sonne immer mit Süden. Es gab ja tatsächlich schon mal Gäste, die sich geärgert haben, dass sie auf Jüst, wenn sie am Strand sitzen und aufs Meer rausgucken, immer nur von hinten braun werden. Und da konnte okay, die Kurverwaltung leider nichts dran ändern.
Konnte man die Insel nicht drehen? Na gut,
nicht okay, drehen.
Extrem beeindruckend sind natürlich die Sonnenaufgänge auf Jüst, wenn man zu den richtigen Zeiten dann am Strand steht. Absoluter Wahnsinn.
Ja, weil die so richtig ins Meer taucht.
Ja. Ne? Das ist extrem beeindruckend, sich das anzuschauen. Und da gehen einem entweder ganz viele Gedanken durch den Kopf oder ganz wenige. Und der Kopf ist plötzlich komplett leer und man fokussiert sich irgendwie auf dieses Naturphänomen, was spektakulär ist. Und in den Farben ja auch über die verschiedenen Jahreszeiten sich ein bisschen verändert. Das heißt also, im Frühling sieht es natürlich alles ein bisschen anders aus als im Sommer.
Ja, selten sind die Menschen auch so geduldig, wie wenn die Sonne untergeht. Also wenn man jetzt, sagen wir mal, man hat sich ein Gläschen Wein, geht an den Strand und sagt, wir warten bis zum Sonnenuntergang und bis die dann wirklich weg ist, das dauert ja auch.
Genau.
Also bis wirklich so der allerletzte Rand und dann sagt man, ah, jetzt bleibe ich noch sitzen, bis die letzten Schattierungen weg sind.
Wo es dann eher in violette, rote Töne wirklich getaucht wird, der Himmel.
Keine Eile, keine Hast, die Sonne sagt so, ich brauche so lange, wie ich brauche.
Genau.
Ja, das ist doch schön.
Ja, absolut. Das finde ich schon einen schönen, runden Tagesabschluss, wo man sich danach dann erfüllt ins Bett legen kann.
Aber wo finden wir auf Jüst Feuer?
Naja, natürlich beim Osterfeuer.
Also stimmt, da sind ja bei Ostern da.
Ich bin ja Ostern immer da und das ist eigentlich, vielleicht, das kann ich jetzt auch noch kurz erzählen, eigentlich eine ganz witzige Geschichte, weil ich das immer erleben wollte und mit meiner Frau, man kann sagen, glaube ich, versucht habe, mitzubekommen, das Feuer, weil wir zweimal angereist sind, wo wir uns im Tag vertan haben und dann immer einen Tag zu spät kamen und die qualmenden Überreste des Feuers noch.
Ja, man muss dazu kurz sagen, Osterfeuer wird immer am Samstag vor Ostern abgefackelt.
Genau.
Und das ist ein alter Brauch, der was damit zu tun hat, den Winter auszutreiben.
Genau.
Ja.
Und wir wollten da Teil von sein. Und das haben wir zweimal nicht geschafft, weil wir am falschen Tag angereist sind. Und dann sind wir an einem Jahr, haben wir gedacht, jetzt schaffen wir es. Wir waren rechtzeitig auf der Insel. Wir waren sehr früh bei dem Feuer. Es war aber noch nicht angezündet. Mhm. Dann haben wir gesagt, naja, was machen wir? Dann gehen wir in die Spelunke so lange und verweilen dort, weil es auch noch frisch war. Und dann haben wir einen, ich glaube, Friesengeist getrunken. Der
hat auch was mit Feuer zu tun.
Grunde schon.
Ja.
Genau, zumindest wird er ja angezündet.
Ja.
Und wir fanden das so beeindruckend, dass dazu der Barkeeper ein Gedicht aufsagt. Und wir haben uns gefragt, ob er das wohl repetitiv nochmal hinkriegt und wie oft er das wohl machen würde. Und demnach waren wir sehr lange in dieser Spelunke und kamen dann tatsächlich raus, als das Feuer wieder aus war. So haben wir es nicht geschafft. Das war ein bisschen ärgerlich. Aber mittlerweile waren wir eben bei dem Feuer.
Gehen Sie dann bei Wind und Wetter raus in die Natur oder sagen Sie auch, nee, Sonne scheint nicht, wir gucken Fernsehen?
Unterschiedlich. Wenn ich grundsätzlich bei einer Wanderung unterwegs bin und wirklich auch mal länger wandere, hat man meist dann natürlich nicht die Wahl. Dann geht es auch ab durch den Regen, was ja auch völlig in Ordnung ist. Da gibt es genug Outdoor-Klamotten mittlerweile, die einen da vor Schlimmerem bewahren. Auf der Insel selber, das ist natürlich sehr wechselhaft, das Wetter. Also da kommt man nicht drum rum, wenn man eine Woche auf der Insel ist, wird man mit Sicherheit einen Regentag irgendwo haben. Bei uns ist es tatsächlich ein bisschen so, dadurch, dass ich den kleinen Dreijährigen habe, der sehr gerne in dem Schwimmbad ist. Wenn wir einen Regentag haben, geht es tatsächlich ab ins Schwimmbad.
Ja, und dann ist die Sonne untergegangen, der Wein ist leer getrunken. Und was passiert dann?
Was ich bei Jüst immer spannend finde, tatsächlich ist ja die Möglichkeit, den Sternenhimmel wirklich intensiv sich anschauen zu können.
Wenn man und halt auch so lauter Sonnen, ne? Nur weiter weg.
So gesehen auch, genau. Ja. Aber das ist halt spannend. Ich meine, ich komme jetzt natürlich hier aus einer Großstadt in Köln, wo die Lichtverschmutzung sehr hoch ist. Da hat man jetzt nicht die Chance, den Sternenhimmel intensiv beobachten zu können. Und das ist wirklich sehr eindrucksvoll, wenn man sich mal nachts auf den Deich stellt, natürlich schon gar nichts mehr hört und dann in den Himmel schaut und die Sonne nicht mehr da ist.
Ja, ich als jüngster Kind dachte ja immer, dass überall der Sternenhimmel so toll zu sehen ist und war dann ganz verdutzt. Also in Berlin sieht man ihn wirklich gar nicht.
Ja.
Haben Sie den Schmaier Meeresleuchten erlebt?
Nee, tatsächlich nicht.
Das ist noch was, da sollten Sie auf Ihre To-Do-Liste setzen. Ah, das würde ich Ihnen gönnen. Das ist schon toll. Also wenn es richtig, richtig warm ist, über mehrere Tage im Sommer und dann nachts richtig nach Sonnenuntergang sollte man an den Strand gehen und dann leuchten die Wellen, als wenn da Neonröhren dran.
Gut, da müssen Sie mir nochmal einen genauen Tipp geben, wann ich da am besten hin kann.
Es ist so selten. Ich selber habe es ja auch wirklich richtig intensiv nur dreimal erlebt und ich habe ja 23 Jahre da gewohnt. Mein Mann hat es auch gar nicht gesehen. Ich schleppe ihn manchmal mitten in der Nacht noch zum Strand, weil ich sage, könnte sein.
Könnte klappen.
Und manchmal ist es auch nur so ein bisschen. Dann geht man über den feuchten Sand und auf jeden Quadratmeter, auf den man tritt, leuchtet das so auf, so wie in so einem Michael Jackson-Video aus den 80ern.
Ich erinnere mich, ich glaube, wo Sie das jetzt beschreiben, das habe ich doch schon, aber in sehr, sehr milder Form mal gesehen, ja.
Ja, das nächste Element, ne? Feuer, Wasser. Wasser ist ja klar, bei Jüst denkt man sofort ans Wasser und man denkt auch sofort an den Norden, denn da erlebt man das Meer ja. Das Element Wasser steht für Lebendigkeit und Inspiration. Und sind Sie eher Typ Ebbe oder Typ Flut?
Ich finde das tatsächlich beides ganz, ganz spannend. Das ist ja sehr, sehr unterschiedlich. Eigentlich mag ich eine bisschen raue See schon ganz gerne, die dann auch eben näher kommt, nicht zu bedrohlich nah, aber eben auf einen zu. Als ich mit meinem Sohn, als er das zum ersten Mal gesehen hat und auch sprechen konnte, dann meinte er irgendwie, das Meer tanzt.
Das Meer tanzt, also Typ Flut.
Ich glaube schon, ja.
Aber Ebbe, was ist daran schön? Weil da tanzt ja nicht so viel da. Schläft das Meer oder?
Das weiß ich nicht. Da muss ich immer fragen, was er dazu genau sagt. Aber da sammelt er natürlich viele Muscheln. All die Dinge und Schätze, die das Meer dann preisgibt, die man dann findet. Ja.
Also ich habe mal irgendwann was über einen Wanderphilosophen gelesen, der stellt Wanderung zusammen nach philosophischen Aspekten. Und der sagt, Wasser muss immer dabei sein. Ohne Wasser ist seine Wanderung unbefriedigend. Also es kann ja auch ein Bach sein oder ein Wasserfall oder ein See, an dem man vorbeikommt. Ja. Warum ist das so?
Ja, wahrscheinlich, weil wir das Wasser grundsätzlich brauchen. Das ist ein Element, an dem, also gerade an Flüssen natürlich, Menschen seit jeher siedeln, davon leben, speisen unser Leben, sind natürlich auch bedrohlich.
Treten über die Ufer, ne, haben wir ja immer häufiger.
Genau. Aber Wasser ist in dem Sinne ein Element, aus dem wir ja zuletzt nicht selber in unerheblichem Maße bestehen. Das ist natürlich also gerade in den Sommermonaten für viele Menschen sehr reizvoll. Flusswanderungen, Seenumrundungen.
Ja, also Wasser steht ja auch als Element für Inspiration oder ich folge dem Weg, der sich mir bietet, weil das Wasser findet ja immer den leichtesten Weg, um an sein Ziel zu kommen. Und auf Jüst, man bekommt es ja mit, dadurch, dass man eingebettet ist ins Wasser, welche Macht das Wasser hat.
Man merkt es natürlich. Hm. Die Insel ist ja, glaube ich, an den manchen Stellen nur 500 Meter breit. Und
bei Flut, bei Ebbe ist es ein bisschen breiter.
Genau. Und da rückt das Wasser einem ja schon ziemlich auf die Pelle. Und es ist ja auch kulturhistorisch so, dass die Insel von Sturmfluten gebeutelt aufgeteilt wurde am Hammersee. Der übrigens, wo wir gerade drüber sprechen, natürlich auch ein schönes Naturphänomen ist. Der,
reden wir nochmal über den Ammersee, genau.
Ja, also zumindest fiel es mir gerade noch ein, weil es ja, glaube ich, nach der Petri-Flut
1651 ist die Insel in zwei Stücke gerissen worden, genau.
Und dadurch ja entstanden und letzten Endes der einzige Süßwassersee, glaube ich, auf sämtlichen ostfriesischen Inseln.
Zumindest ist er der größte. Er ist ja doch relativ künstlich entstanden, weil man dann gesagt hat, wir flicken unsere Insel wieder zusammen.
Ja.
Dann wurde erst ein Deich gebaut und die Dünen wieder kultiviert und dann blieb halt in der Mitte immer dieser See stehen.
Genau.
Der wirklich wunderschön ist, auch wenn man ihn beim Umwandern gar nicht oft sieht, weil das alles dazu gebuchert ist.
Auch da hatte Otto Legia seine Finger wieder mit im Spiel, in den Wäldchen. Unter anderem ja Karpatenbirken, die da angepflanzt sind, die dann wirklich auch skurrile Formen haben und natürlich da gerade in den nicht so sonnigen Tagen und nebligen mystisch-diffusen Lichtverhältnissen extrem verrückte Ansichten ja bietet. Also nicht nur diese sonnigen Tage, in denen die Insel ja sehr klar und kantig beinahe irgendwie wirkt, weil es so extrem deutlich alles zu sehen ist, sondern ich bin fast ein bisschen Fan auch davon, wenn es ein bisschen mystischer wird.
Ja, es gibt ja tatsächlich rund um den Ammersee eine Führung von einer ehemaligen Klassenkameradin von mir, von Astrid Witschorke, die besucht Naturgeister.
Aha.
Sie sagt, wenn man sich wirklich darauf einlässt, dort, gerade im Wäldchen, dann würde man die fühlen. Die leben dort, kleine Geister und Feen und... Ja, also das ist auf jeden Fall eine Wanderung, die wird regelmäßig angeboten.
Ja, das ist spannend. Die muss ich mal mitmachen.
Auf jeden Fall.
Das werde ich machen.
Ja, jetzt, wo Sie es sagen, mache ich das, glaube ich, auch dieses Jahr mal.
Ja, machen wir zusammen. Fahren wir zusammen hin.
Ich habe immer uns treffen.
Genau, nein, das finde ich spannend. Das ist aber ja genau dieses entschleunigte Wandern, dieses entschleunigte Bewegen. Das ist ein bisschen so dieser mittlerweile sehr inflationär genutzte Begriff des Waldbadens.
Ja, wollte ich auch gerade sagen.
Ich habe sehr früh eine Waldbaden-Expertin, Annette Bernius, aus dem Taunus kennengelernt, die mittlerweile Kolumnistin bei uns im Heft ist und im Grunde mit mir damals im Taunus eine Waldbadenwanderung gemacht hat, als es das noch gar nicht gab. Im Grunde ist es ja auch wirklich einfach nur das Erklären der Zusammenhänge des Waldes, während man ihn durchschreitet, was bedingt, dass man das nicht besonders schnell tut. Also das ist unglaublich beeindruckend. Und wenn man dieses Verständnis einmal hat und diese Wertschätzung, das ist halt auch etwas, was mir immer sehr wichtig ist, dann nimmt man den Wald mit einer ganz anderen Haltung war.
Und das Wäldchen auf Jüst auch.
Und auch das Wäldchen.
Genau, das süße kleine Wäldchen.
Und das finde ich ja auch das Spannende, dass man halt sowohl die Berge durchwandern kann, als auch Inselwanderungen machen kann. Das hat beides was für sich.
Wattwanderungen können wir auch direkt. Das haben Sie doch bestimmt schon gemacht, oder?
Habe ich lange nicht mehr gemacht, aber habe ich schon mal gemacht. Ja, ja, mehrfach.
Ich habe es tatsächlich letztes Jahr das erste Mal als erwachsene Person gemacht und ich fand das wieder total aufregend. Ich bin eigentlich nur meinem Mann zuliebe mitgegangen, der unbedingt mal wieder eine oder überhaupt mal eine Wattwanderung machen wollte und ich sagte, naja, kommt wieder diese Pissmuschel und Wattwurm wird ausgebuddelt und dann habe ich doch noch so tolle Sachen erlebt. Und es gab mal, gibt es vielleicht auch immer noch so eine Flutbeobachtungswanderung. Man läuft quasi bei Ebbe tief rein und geht mit der Flut wieder zurück und sieht genau, wie die sich dann da so reinschlängelt in die Wasserwege. Und
ah, das ist ja super spannend.
Aber ich glaube nicht für kleine Kinder. Entweder alleine oder der Sohn muss noch ein bisschen älter werden.
Der muss am Böllchenteich warten.
Das geht auch. Wenn er ein Zimteis hat, kein Problem.
Wo ich im Übrigen immer davon ausgegangen bin, dass ich da niemals enden werde, als ich noch kein Kind hatte. Und jetzt stehe ich selber da. Er hat irgendwann vom Opa ein Boot bekommen, aber eins, was sich im mittelschnellen Bereich bewegt. Da gibt es ja alles. Da, also
ja.
Häufig sieht man ja eher die Väter irgendwie selber fahren, als dass es die Kinder tun.
Ja, stimmt. Eigentlich ist der Schiffhinterteich ja natürlich auch Elementwasser.
Eigentlich schon.
Alle treffen sich dort. Da wird manchmal nass gespritzt von den richtig schnellen Flitzern.
Genau.
Was mich wundert, ist, da sind relativ selten Leute reingefallen.
Keine größeren Unfälle.
Eigentlich ein Ding.
Ja, das stimmt. Das ist eigentlich bemerkenswert, wenn man sieht, wie häufig die Kinder da am Rand irgendwo drumherum laufen.
Aber das so ein eigentlich anachronistisches Ding wie so ein Schiffchenteich, dass der weiterhin der Dreh- und Angelpunkt, möchte ich mal fast sagen, des Sommerlebens ist.
Das ist total erstaunlich, weil es so einfach ist. Ein Wasserbecken, ein schönes Wasserbecken mit Bötchen, die hin und her gefahren werden. Das ist tatsächlich so. Da
ganz einfach und schlicht
sich,
und
ja, da trifft man sich.
Ja, freue ich mich jetzt schon drauf, wenn ich nächstes Mal wieder beim Schiffchenteich bin. Ja, dann kommen wir, ne? Feuer, Wasser, Erde.
Das Element Erde steht für Beständigkeit und Wachstum.
Ja,
also die Erde jüst, der Sand ja eher. Die Erde ist für mich der Osten. Die Erde ist ja in Bewegung.
Es verschafft einem zunächst Respekt, was da passiert. Letzten Endes verschiebt sich die Insel Richtung Norderney. Vielleicht komme ich dann doch nochmal hin. Aber das ist natürlich in erster Linie ein Zeichen dessen, wie zerbrechlich die ist.
Als ich 1977 als Kind nach Jüst gekommen bin, da war der Kai Farmer noch wirklich nur so ein paar mini-kleine Grashalmhügel. Heute ist es ein richtiges Stück Insel. Dafür ist jetzt zum Beispiel im Westen die Barke, also dieses große Seezeichen, bei der Sturmflut in den Abgrund gerissen worden. Also da wird die Erde, die in dem Fall ja Sand ist, angefressen.
Wenn man eine Prognose in die schon zwar etwas weitere Zukunft wagt, ist die Insel ja letzten Endes auch bedroht.
Es ist ja normal. Bei den Dünenabbrüchen im Westen sind ja häufig Touristen sehr, sehr berührt davon und denken, das ist jetzt Umweltverschmutzung, ich erkenne das, Klimawandel. Es hat natürlich mit dem Klimawandel zu tun, aber letztlich gab es das immer. In der Inselkirche hängt so ein relativ großes Plakat, wo früher die erste Kirche gestanden hat, die stünde jetzt schon 50 Meter weit im Meer.
Ja, das ist ein gutes Beispiel bei der Insel Jüst für eigentlich das, was sich da alles bewegt und was eigentlich alles hin und her wandert neben Sonne, Wasser, der Insel selber, die Kirche, absolut. Die ja letzten Endes immer dem Wasser oder den Unwegsamkeiten der Natur weichen musste,
richtig.
Wo die Jüster mitgewandert sind,
immer bereit waren, auch einen neuen Weg einzuschlagen. Also dann haben sie gesagt, jetzt können wir nicht mehr an der Bill wohnen und dann haben sie das Loh gegründet und dann wurde es im Log brenzlig. Und dann wurde die Dellertstraße zum Beispiel, war ja die erste Siedlung im heutigen Inseldorf. Erkennt man auch daran, dass es da noch kleine Insulanerhäuschen gibt. Mhm. Und wer weiß, ne, in 100 Jahren kann es sein, wir wohnen alle am Flugplatz. Aber das ist eine Wanderung, die fand halt wirklich immer statt. Sind Sie denn eher Bill- oder Flugplatzwanderer?
Ist Tendenz Westen dann bei Bill.
Ja,
ich finde zwar, dass die Straße dahin, wenn man sie denn zu Fuß geht, ist man zum Beispiel doch schon mal auch 2 Stunden, kann man
8
sein.
8 Kilometer, ja. Ja,
also, wenn man sich ein bisschen Zeit lässt. Wobei ich da beispielsweise auch wieder die Kutschfahrten neu entdeckt habe, so gesehen. Das haben wir lange nicht gemacht, aber letzte Mal, als wir da waren, sind wir mit den Pferden zu Bill rübergefahren und ich glaube, dass gehört schon irgendwie dazu, die Klassiker dort einmal zu verspeisen und die kleine Runde hinten zu drehen. Und es ist natürlich auch so, dass auf der Strecke, die ja zunächst sehr gleich wirkt, wenn man auch da genauer hinschaut, sehr viele kleine, schöne Details entdecken kann.
Ich finde die auch eher langweilig, genau wie die zum Flugplatz hin.
Nein, ich finde es ganz spannend, wenn man schaut, was in der Vogelwelt passiert in den Wiesen. Da braucht man natürlich auch ein bisschen die Zeit, um genauer hinzugucken. Aber eigentlich ist das ganz interessant und spannend, welche kleinen verschiedenen Tierchen sich da alle tummeln.
Und auch große Pferde weiden da ja auch.
Ne?
Da machen die ja, wenn die frei haben, dann, wie man neudeutsch sagen würde, dann chillen die auf den Wattwiesen. Aber auch Rehe sieht man da ja sehr, sehr häufig.
Ja, das ist total spannend. Die Rehe sind irgendwie so ein eigenes Kapitel auf Jüst nochmal.
Können wir einen ganzen Podcast von machen. Ne?
Das ist wirklich interessant. Ja. Also die sind extrem präsent, stehen dann schon mal vor der Haustür.
Gucken rein, moin, sagen moin.
Genau, das ist nett, wirklich.
Diese beiden sehr langen Straßen zu Bill und zum Flugplatz, die werden ja auch genutzt von den Einheimischen im Winter zum Boßeln, weil das ist ja der ostfriesische Nationalsport und da braucht man halt eine lange gerade Strecke, weil da werden so Holzkugeln geworfen, zwei Mannschaften treten gegeneinander an, gibt komplizierte Regeln, die ich immer erst verstehe, wenn ich 3 Schnäpse getrunken habe, aber im Winter sind ja dann die Insulaner eben auch viel an der frischen Luft und die boßeln dann dahin und dann geht's entweder am Flugplatz oder an der Bill, gibt's Grünkohl.
Ach, das wollte ich gerade sagen. Da ist doch Grünkohl eine wichtige Komponente auch.
Und der schmeckt, wenn man boßeln war, richtig lecker. Also jemand schmeckt lecker, aber der schmeckt da richtig toll. Dann sind wir doch jetzt mal im Westen. Das ist für mich nämlich das Element Luft.
Das Element Luft steht für Flexibilität und Freiheit.
Der Wind ist ja wirklich ein ganz wichtiges Element auf Jüst.
Ja.
Der Wind kommt meistens aus dem Westen.
Mhm. Stark oft. Ja. Also das ist tatsächlich etwas, wo man ja sich auch zunächst, wenn man es gar nicht so gewöhnt ist, erstmal dran gewöhnen muss, an die Windintensität. Für mich absolut reizvoll, im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist ja Reizklima. Und wenn man aus Köln heraus, aus dieser dichten Stadtluft, an die Nordsee fährt und auf Jüst landet und die Luft da wirklich wahrnimmt und die Lungen öffnet und es mal hereinlässt, das ist tatsächlich extrem befreiend. Der Wind ist sehr, sehr beständiges und eindrucksvolles und angenehmes Element auf der Insel. Es ermüdet die ersten Tage auch. Wenn man mit einem ganz kleinen erstmal auf die Insel kommt, ist das für die auch anstrengend.
Ja, dann schnappen die so, wenn der Wind von vorne kommt.
Ja, ja, also da konnte er noch nicht laufen. Da wollten wir unbedingt ein Foto von ihm machen und haben ihn an den Strand gesetzt. Und der Wind hat ihn immer umgeweht und versucht, den richtigen Moment zu finden.
In Berlin habe ich es oft, dass Leute zu mir sagen, heute ist es aber mal richtig windig. Und ich nehme das, weil ich da so lange gelebt habe, ich nehme den als Normalität wahr. Als kleines Mädchen kann ich mich erinnern, dass ich schon auch Angst hatte. Wir haben ja in diesem großen Pfarrhaus gewohnt mit sehr großen Fenstern und ich habe nach Westen raus gewohnt und dann, wenn dann abends der Westwind dagegen schlug, das hörte sich so an, als würde er denen nicht sagen, so jetzt Fensterscheibe, das war dein letztes Stündchen, ich komme jetzt rein und wehe noch ein bisschen in Sandras Kinderzimmer rum. Wenn Sie jetzt wandern gehen würden bei starkem Wind, dann gehen Sie erst gegen oder erst mit dem Wind?
Ach, das kommt auf den Weg an.
Ach, das ist egal.
Ja, das ist egal, wo man es natürlich immer berücksichtigen muss. Das
jo,
ist klar.
Wenn man sagt, ich gehe ganz bis zum Kalfahammer, ist ja so schön am Strand und dann muss man bei Gegenwind zurück.
Also es ist wirklich wahnsinnig anstrengend. Man vertut sich tatsächlich. Das geschieht mir auch jedes Mal im Grunde schon bei dem alltäglichsten Ding, wenn ich Brötchen holen will morgens. Noch voller Stolz Richtung Bäckerei gehe, weil mich der Wind dahin trägt beinahe. Und man schon die wütenden Gesichter derjenigen sieht, die einem entgegenkommen und sich auf ihrem Fahrrad ohne E-Antrieb abmühen, voranzukommen.
Ja, das Doofe ist, dass man bei Rückenwind immer denkt, es liegt an meiner Fitness, weil ich heute so gut drauf bin. Und in Wirklichkeit hat der Wind einem richtig dazu geholfen.
Ja, ja, das ist ein Trugschluss.
Also ich habe ja gehört, dass Sie ganz, ganz persönliche Momente sich auf Jüst vorgenommen haben, die wieder mit Meer und mit Bergen zu tun haben, ne? Und ihrer Familie.
Ja, das ist tatsächlich so, dass da auch eigentlich beide Welten verschmelzen, die Bergwelt und die Nordsee. Insofern, dass ich meiner Frau tatsächlich auf einem Berggipfel einen Hochzeitsantrag gemacht habe. Also das war der Hochobier in Kärnten und da gab es keine Seilbahn. Und es war tatsächlich so, dass ich mir den Ring in die Hosentasche gesteckt habe und gedacht habe, das musst du jetzt durchziehen, wir schaffen das jetzt. Es war wirklich viel zu heiß eigentlich, um einen Berg hoch zu wandern. Und meine Frau ist super ambitioniert mir voraus, war viel schneller oben. Gut, ich bin von Schatten zu Schatten gelaufen. Irgendwann kamen wir dann an den Berggipfel an und ich hatte es mir so romantisch ausgemalt, dass wir höchstwahrscheinlich die einzigen Menschen sind, die oben auf dem Berggipfel stehen, was dann nicht der Fall war. So dass ich mir eine kleine Ecke, wo eine Bank in den Berg eingelassen ist, gesucht habe und dann den klassischen Kniefall vollzogen habe. Ich war mir auch nicht sicher, wie wir den Berg runterkommen, wenn sie Nein sagt. Das hat sie glücklicherweise nicht getan. Und genau, die Fortsetzung erfolgt dann in 5 Jahren auf der Insel Jüst, wo wir das alles nochmal groß feiern wollen. Das ist der Plan.
Die hybride Familienlösung bei der Frage Berge oder See.
Absolut. Und da bin ich mir sicher, dass meine Mutter da an der einen oder anderen Stelle auch nochmal auftaucht. Irgendwo.
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, dass es schon auch zu Lebzeiten ganz toll ist, wenn man merkt, dass die Kinder dieselben Orte schön finden und fühlen, die man selber so wichtig findet. Ja, jetzt sind wir gewandert über die Insel Jüst. Wir haben uns die schönsten Flecken angeguckt. Oh ja, Wandern ist Erinnerung sammeln, oder?
Man hat schon, glaube ich, bestimmte Gegenden, die einem nicht mehr aus dem Kopf gehen, wo Jüst definitiv zugehört. Es ist ja auch immer spannend, dass man bei Wanderungen Menschen kennenlernt.
Ich mag das auch, dass man sich beim Wandern grüßt.
Ja,
ne,
ja.
Dass man so, je nachdem, wo man ist, Grüß Gott sagt oder.
Ja. Du bist in den Bundesländern, glaube ich, sehr unterschiedlich dann tatsächlich. Aber ja, das gehört irgendwie dazu. Aber Erinnerungen sammeln, Erinnerungen speichern und ja, die Reise geht weiter, definitiv.
Also wenn man jetzt sagt, gut, auf Jüst wandern, habe ich eingesehen, funktioniert. Wenn wir jetzt sagen, wir übertragen das und sagen einfach ja in einer Stadt.
Ja, also klar, man kann auch in den Großstädten seine grünen Oasen finden. Und
man kann es auch, finde ich, zwischen Häusern machen. Also es muss gar nicht immer grün sein. Ich kann
klar, es gibt auch Stadtwandermöglichkeiten, dass man wirklich das urbane Leben entdeckt. Es ist aber auch eigentlich ganz spannend, wenn man mal relativ ziellos loswandert.
Oh, das habe ich mich ehrlich gesagt noch nie getraut.
Da so ein bisschen ohne Plan und wenn es das hergibt, auch ohne Handy, entdigitalisiert, was aber auch schon ein Trend ist. Also interessanterweise sind die ganzen analogen Dinge, Kartenlesekurse und so, wieder gut gebucht.
Ja.
Die Leute wollen wieder wissen, wie man mit einem Kompass umgeht oder eine Karte liest.
Aber das würde ich mich nicht trauen, wenn ich sage, ich gehe jetzt einfach mal los, also weder in der Zeit noch in der Richtung mir ein Limit setze. Das würde mich total verunsichern. Aber vielleicht probiere ich es deswegen gerade mal aus.
Aber da auch wieder in Verbindung mit dem erlebbar machen der Dinge, die man am Wegesrand findet.
Also sich erlauben, auch mal stehen zu bleiben, genau. Und zu trödeln.
Genau, absolut. Auftrag zum Trödeln.
Viele Eltern sagen immer, jetzt trödel doch nicht so zu den Kindern. Ja. Ne? Ich komm jetzt, nicht so trödeln. Im Alltag verständlich, dann machen wir uns mit nichts vor.
Ja.
Aber beim Spazierengehen. Meine Eltern haben einen tollen Trick angewandt. Die wollten immer sonntags spazieren auf Jüst, meistens die Strandpromenade lang. Und dann haben sie immer zu uns gesagt, so, Papa und Mama wollen jetzt mal in Ruhe spazieren gehen. Ihr dürft auf gar keinen Fall mitkommen. Mhm. Und dann sind sie losgelaufen und wir sind natürlich dann heimlich hinterhergelaufen. Und immer wenn sie sich umgeguckt haben, haben sie irgendwo so versteckt, was weiß ich, bei diesen Klo-Eingängen in der Promenade, damit die uns auf keinen Fall sehen und sind wahrscheinlich hinter die doppelte Strecke gelaufen von unseren Eltern, die das natürlich total mitgekriegt hatten.
Das ist tatsächlich gerade absolutes Thema. Bei meinem Kleinen auch, der sieht das dann ein bisschen als Mutprobe, dass er vorläuft und man muss stehen bleiben und er schlägt dann Wege ein, wo die Eltern auf keinen Fall mit dürfen. Auch da gehen wir heimlich hinterher.
Finde ich aber schön. Also quasi, dass er Mut fasst beim Spazierengehen, selber was zu erkunden und nicht nur das, was die Eltern schon als interessant kuratiert haben vorher sozusagen.
Ja, ja, absolut. Genau. Für ihn ist es dann wichtig, dass die Eltern auch nicht im Blickfeld sind, sondern er alleine die Welt erkundet.
Sehr schön.
Wenn Jüst ein Geruch wäre, dann wäre es...
Wenn ich mit der Großstadtnase nach Jüst komme, dann gibt es natürlich ganz viele eindrückliche Dinge, die man da wahrnimmt. Für mich geruchlich und symbolisch am eindrucksvollsten ist die Heckenrose.
Oh, die riecht wirklich schön. Ja. Und da muss man aber im Sommer kommen, sonst sind es nur noch Hagebutten.
Das stimmt, genau. Ja. Ist ein bisschen saisonbedingter Geruch.
Wenn Jüst ein Geschmack wäre, dann wäre es...
Vielleicht ganz klassisch ein Krabbenbrötchen.
Mit Mayo oder?
Ja, wobei man da auch sagen muss, dass es natürlich, wie auch auf der Berghütte immer so ist, wenn man das mit nach Hause nimmt und da isst, funktioniert es nicht.
Ja, wenn man ein Krabbenbrötchen mit nach Hause nimmt und das dann 3 Tage später isst, kann das auch in der Zeit liegen.
Ach, daran hat es gelegen. Okay, gut, das hätte ich vorher wissen sollen. Nein, aber das ist natürlich auf einer Almhütte, wenn man da einen Zirbenschnaps zu sich nimmt, dann denkt man, das ist die Offenbarung. Und wenn man ihn dann zu Hause im Wohnzimmer trinkt, dann kommt man sich komisch vor.
Mit Wein ist das auch ganz stark so. Ja,
genau.
Wenn Jüst ein Gefühl wäre, was würdest du spüren?
Wahrscheinlich der weiche Sand. Ja, doch, das ist das, was mir, glaube ich, am eindrücklichsten dort immer begegnet in allen Facetten. Und tatsächlich auch das ist, was ich immer in einer Handvoll mit ans Grab meiner Mutter nehme.
Oh,
das heißt, nach jedem Jüsturlaub wird eine kleine Handvoll Sand immer am Grab verteilt, was übrigens auf dem Friedhof schon die Runde gemacht hat.
Ja, ey, wirklich.
Ja, ja. Und ja, der weiche Sand.
Wenn Jüst ein Geräusch wäre, was würdest du hören?
Einerseits finde ich die Stille auf Jüst super. Das ist etwas, was man ja auch wahrnimmt. Mhm. Allerdings ja immer durchbrochen wird von irgendetwas. Und etwas, was auch wieder hinten bei uns am Ginsterpart häufig zu hören ist, ist einfach ein Fasanenruf. Das lockt ein bisschen Fernweh hervor bei mir. Ich weiß gar nicht, wo das herrührt.
So richtig schöne Geräusche macht der ja nicht.
So richtig schön
ist das ja eigentlich.
Das stimmt auch wieder. Ja, ja, das ist
auch
richtig.
Ist egal.
Ja, ja,
wenn es
genau.
Gefühl auslöst, ist gut.
Irgendwas bewirkt er. Ich weiß es. Ich muss es noch rausfinden, wo das herkommt. Ja.
Wenn Jüst ein Bild wäre, was würde es zeigen?
Also ich sag's mal so, das Gemälde, was es allerdings schon gibt, was mir aber bei Jüst trotzdem irgendwie immer in den Sinn kommt, ist von Caspar David Friedrich, der Mönch am Meer, weil dieses unglaubliche, eindrückliche Wahrnehmen der verschiedenen Elemente, die auf einen prallen, wenn man die kleinen Strandwege hochgeht und mit einem Schlag quasi konfrontiert wird mit dem langen Sandstrand und dem Meer und dem Himmel. Und die ja letzten Endes den Menschen, der da steht, auch erstarren lassen in einer gewissen Form. Das kann auch sogar ein bisschen etwas Bedrohliches haben, aber natürlich auch etwas Wunderschönes.
Und dass das auch ineinander verwischt, das ist ja bei diesem Bild auch ganz stark so, ja. Dass man das ja gar nicht mehr so richtig erkennen kann. Wo hört die Welt auf?
Ja.
Hört ihr überhaupt im Himmel auf und so?
Ja.
Auch wieder total philosophisch.
Absolut, absolut. Weil man so viel Schönheit auf einmal in seine Sinne strömen lässt, dass es einen überfordert. Und ich glaube, das ist auch der Grund, weswegen der Mönch am Ende da stand. Und so ähnlich geht es mir eigentlich auch.
Ja, danke schön, dass wir uns hier getroffen haben, dass wir tatsächlich hier an diesem Tisch eine Wanderung gemacht haben zusammen.
Ja, ganz herzlichen Dank Ihnen, Frau Lübkes.
Ja, ich glaube, ich werde tatsächlich die Insel auch noch mal neu entdecken wollen. Also,
ja, das ne? Kann man ja immer wieder aufs Neue, das ist das Schöne.
Wir trödeln da mal ein bisschen.
Sehr gerne, ja, das machen wir.
Dankeschön.
Danke Ihnen.
Sandbank Liebe, ein Podcast im Auftrag der Kurverwaltung Jüst. In Zusammenarbeit mit Coriopia Bremen. Background Musik: Cambia Dili, Underbelly and Ty Manger, Silent Partner und Puddle of Infinity. Mix: Patrick Luckert, Berlin. Musik: Yannick Brunke, Berlin.